Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Fake Learning. Ich habe Conny Hatula zu Gast, eine ausgewiesene Expertin für das Thema Lernen, selbst auch Podcasterin. Sie publiziert sehr, sehr viel zu diesem Thema. Sie kritisiert die Druckbetankung mit uninteressanten, langen Seminaren in Organisationen oder Alibi-Fortbildungen, nur weil Budget noch da ist. Und dieses Thema wollen wir uns mal ein bisschen näher erschließen und gucken, welche Beobachtungen hat sie, welche Beobachtungen habe ich, welche Lösungsvorschläge in kreativen Lernformaten, die anders funktionieren als irgendwelche langweiligen Seminarprogramme. Das erfährst du in diesem Podcast. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Viel Spaß.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufnahme läuft. Moin Conny, herzlich willkommen hier im Kurswechsel-Podcast.
Hi, ich freue mich total, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Ja, wir wollen ja über Fake Learning sprechen, aber bevor wir uns diesem inhaltlichen Thema nähern, würde ich dich bitten, den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen zu erzählen, wer du bist, was dich so umtreibst. Du produzierst ja auch einen Podcast, aber was ist so deine Vita?
Also ich bin Conny Hatula und ich bin in einem Satz eine absolute Lernenthusiastin. Ich würde aber absolut lügen, wenn ich behaupten würde, das war schon immer so. Ich war nämlich tatsächlich eine, ich würde sagen, eher durchschnittliche Schülerin und auch keine absolut herausragende Studentin, sondern bei mir hat sich tatsächlich die Liebe zum Lernen eigentlich erst entwickelt, als ich angefangen habe, mich beruflich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einmal in der Rolle als Hochschullehrerin, die ich einfach jetzt lange Jahre inne hatte und einfach in dem Wunsch, Lernformate zu finden, an denen die Studierenden Spaß haben, die einfach sich nicht nach klassischer Vorlesung anfühlen. Zum anderen als Teamleiterin, als Verantwortliche für ein Team mit der Fragestellung, wie können wir uns weiterbilden, auch in einer Art und Weise, die Spaß macht. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich rund um das Thema Lernen noch ganz viele andere Rollen, von der Podcasterin, die sich mit dem Thema Lernen sozusagen in allen Blickwinkeln im Podcast beschäftigt, über das Thema Beratung, sehe da ganz, ganz viele Unternehmen und deren Lernstrategien und habe damit einfach in unterschiedlichsten Rollen die ganz, ganz große Freude, mich mit dem Thema Lernen auseinandersetzen zu dürfen und freue mich über dieses Herzensthema, mich ganz vieles austauschen zu dürfen mit dir.
Cool. Ja, also in der Tat entdecke ich da auch viel wieder, weil jetzt meine Schulzeit, da denke ich auch eher so mit gemischten Gefühlen zurück. Das hat sich dann so im Studium relativiert. Da hat mir vieles dann deutlich mehr Spaß gemacht, weil ich da ja auch so meine eigenen Schwerpunkte finden konnte. Aber so richtig angefangen, mich auch wieder weiterzuentwickeln und so, war dann nach meiner jahrzehntelangen Konzernzeit eigentlich, da war das sehr ins Stocken geraten, da war mir das abhanden gekommen. Ich war zwar immer irgendwie so ein neugieriger Typ, der auch so alle paar Jahre mal was anderes machen musste und jetzt nicht, also ich habe 22 Jahre im selben Konzern gearbeitet, nicht irgendwie auf demselben Schreibtisch die ganze Zeit immer war, aber seitdem ich Berater bin, da bin ich erst so richtig neugierig geworden und habe mich natürlich auch mit unterschiedlichen Lernformaten und so weiter beschäftigt, weil wir als Organisationsentwickler natürlich auch Wissen vermitteln und in Organisationen beim Lernen in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Deswegen bin ich gespannt, was so aus unserem Gespräch da so rauskommt, was für unterschiedliche Beobachtungen, was für unterschiedliche Erfahrungen und Ideen natürlich wir so beide haben. Dann lass uns mal loslegen. Fake Learning. Ich war ja auf deinen LinkedIn-Post angesprungen, der sozusagen viel mit mir gemacht hat, der mich neugierig gemacht hat und so waren wir dann ja in Kontakt gekommen. Von daher, was bedeutet denn Fake Learning für dich? Was steckt dahinter?
Ich kam auf den Begriff eher durch die Analogie zur Fake Work. Das ist ja, sagen wir mal, so ein geflügelter Begriff, der gerade durch das New Work-Universum wabbert. Und Fake Work ist ja im Prinzip all das, was sich nach Arbeit anfühlt, aber eigentlich gar keine ist. Also im Endeffekt alles, was einen beschäftigt hält und vom, ich sage es mal, eigentlich wesentlichen Kern der Arbeit eigentlich abhält. Und das wäre für mich tatsächlich auch die Analogie zum Fake Learning. Fake Learning ist aus meiner Sicht zum Beispiel das klassische Zwei-Tages-Seminar, in dem ich einmal Druck verlangt werde, aber überhaupt keine Anschlussfähigkeit der Inhalte dann in meinen wirklichen Arbeitsalltag habe. Oder aber, dass sozusagen muss irgendeine Fortbildung jetzt noch im Spätjahr beispielsweise oder sozusagen in einem auslaufenden Geschäftsjahr buchen zu müssen, weil es eben in der Zielvereinbarung steht, aber eigentlich mir ist in der Weiterentwicklung überhaupt nicht hilft. Oder ich glaube, das kennt auch jeder von uns, so ein Klassiker, das Gefühl zu haben, ich muss eigentlich permanent irgendwas auf den Ohren oder sozusagen vor der Nase haben. Und das ist dann so reiner Konsum von eigentlich leeren Materialien, von Impulsen. Also vielleicht ertappt sich der ein oder andere Hörer, wenn ich jetzt so eine wirklich ganz klassische Situation, die ich wirklich häufig habe, an der Stelle mal beschreibe. Ich habe eigentlich fast immer auf jedem Weg, den ich mache, einen Podcast auf den Ohren, weil das einfach mein Medium ist und ich damit unglaublich gut lerne. Ich habe aber immer mal wieder auch die Situation, dass ich merke, das ist jetzt so im Hintergrund mitgelaufen, ich habe aber überhaupt nicht aufgenommen, was da gerade besprochen worden ist. Das heißt, immer dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich muss sozusagen permanent mich inspirieren lassen. Und es ist dann aber eigentlich nur noch der reine Konsum und nicht mehr das wirklich darüber nachdenken. Dann ist es aus meiner Sicht absolut auch Fake Learning.
Stark, ja. Deckt sich natürlich mit meinen Erfahrungen, weil wenn ich in den vielen, vielen Organisationen, in denen ich so unterwegs war oder aktuell unterwegs bin, gucke und so auf das Thema Personalentwicklung, dann beobachte ich schon auch noch sehr stark genau diese Symptome, die du gerade beschrieben hast, ne? Also, dass so mit der Gießkanne Seminare angeordnet werden, also beispielsweise alle Führungskräfte oder die frisch Führungskraft werden, müssen irgendwie so ein bestimmtes Führungskräfte-Weiterentwicklungsprogramm durchlaufen. Bestimmte Seminare sind sowieso für alle Pflicht, die in der Organisation arbeiten. Da ist ganz, ganz wenig Freiwilligkeit, also Teilnehmende in Veranstaltungen, die ich unter Umständen auch anbiete, aus meiner Rolle heraus, werden sehr oft geschickt und haben sich das nicht aktiv ausgesucht, weil sie glauben, sich da persönlich weiterentwickeln zu können und dadurch ganz konkrete Probleme vielleicht in ihrem Alltag lösen zu können. Weil das ist für mich immer so eine Kausalität, ne? Also ich möchte eine Weiterbildung eigentlich nur besuchen, wenn es halt irgendwie eine Lücke schließt, die ich halt irgendwie für meinen Job brauche oder eine ganz konkrete Problemstellung eliminiert. So. Und ja, leider ist das in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall, ne? Weil viele dann genau wie du sagst, so eine Konsumhaltung dann haben, weil ich werde irgendwie von meinem Chef über eine Zielvereinbarung dahin geschickt und dann sitze ich irgendwie die Zeit ab. Ist ja auch cool, ich muss in der Zeit ja nicht arbeiten. Mhm. Also das kommt mir tatsächlich manchmal so vor, das klingt so bitter oder so böse, ne? Aber dann ja, kann ich mir das eigentlich auch schenken. Und zu deiner Unterscheidung, das benutzen wir tatsächlich auch sehr intensiv, diese Unterscheidung zwischen Beschäftigung und Arbeit. Mhm. Ne? Also Arbeit ist immer Arbeit für andere, die irgendwie einen Wert erzeugt und alles andere ist dann Beschäftigung. Und da gehört natürlich auch so eine so eine Fake-Learning-Geschichte dazu. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen eintauchen tatsächlich in deine Beobachtungen in Organisationen, die das ergänzen, was ich jetzt irgendwie aufgemacht habe. Ne? Also was steckt dahinter? Warum ist Personalentwicklung in vielen Organisationen genau so, wie wir das beobachten?
Ich würde sagen, da stecken zwei große Themen dahinter. Einmal der Fakt, dass in den allermeisten Unternehmen Personalentwicklung nach wie vor mangelorientiert funktioniert. Also das heißt, eigentlich ist der Gedankengang, ich bin so, wie ich bin, gerade nicht richtig. Ich muss sozusagen irgendeine Schwäche, die ich habe, die muss ich jetzt über eine Fortbildung ausmerzen. Und die Idee dahinter ist aber nicht, die wirklich auszumerzen. Und da könnten wir jetzt das große Feld der Stärkenorientierung, der Ressourcenorientierung aufmachen. Lassen wir aber an der Stelle, weil das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Aber die Idee hinter der Art von Fortbildung ist eigentlich selten zu sagen, ich möchte jetzt wirklich den Menschen stärken, im Sinne von ihm helfen, aus einer Schwäche zumindest sozusagen ein Nullsummenspiel zu machen. Sondern eigentlich geht es nur darum, diese Person in eine Fortbildung zu schicken und hinterher einen Haken dahinter zu machen. Also die Idee ist nicht, da kann jemand dann wirklich etwas besser und hat sich weiterentwickelt, sondern eigentlich ist der Kerngedanke, ich habe ein Output im Sinne von Haken, Zertifikat, Schulung erledigt, kann ich abheften, fertig. Und das ist, finde ich, wirklich ein Szenario, das ich zu, ich würde sagen, 70-80% nach wie vor in Unternehmen erlebe. Und der andere Punkt ist, dass ganz viele sich auf die Reise machen hin zu selbstverantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen. Und das erstmal ganz toll klingt. Also du musst selbst sozusagen, du übernimmst die Verantwortung für dein Lernen. Du weißt ja, wo sozusagen deine Gaps liegen. Du bist dafür verantwortlich, die zu schließen. Aber auch da ist ganz, ganz häufig der Trugschluss, wie soll ich das denn machen, wenn ich auf der einen Seite gar nicht weiß, wo ich mich hin entwickeln soll. Also wenn ich zum Beispiel zwar weiß, ich soll selbstverantwortlich lernen und ich bin für meine Skillentwicklung zuständig, aber auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht und es wird nicht transparent kommuniziert, wo geht eigentlich die strategische Ausrichtung der Organisation für die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre hin und daraus abgeleitet, was bedeutet das denn eigentlich? Welche Skills brauchen wir dafür? Das ist zugegebenermaßen komplex, weil damit muss sich natürlich dann auch das Management auf einer ganz, ganz anderen Ebene auseinandersetzen. Aber wie kann ich denn von meinen Mitarbeitenden verlangen, dass sie sich selbstverantwortlich weiterentwickeln, wenn sie gar nicht wissen, was zielgerichtet an der Stelle wäre? Das finde ich ist an der Stelle ein ganz, ganz großer Punkt. Und wenn dem dann so ist, selbst wenn ich es weiß, dann habe ich Strukturen, die ich durchlaufen muss, meistens wirklich mehrstufige Freigabeprozesse, um dann aber wieder so eine Standortfortbildung zu machen, die mir im Zweifelsfall überhaupt nicht weiterhilft. Also das sind so aus meiner Sicht zwei große Gründe, die das ganze Thema aus der Organisationsperspektive befeuern. Und dass man bisher einfach nicht oder selten in der Lage ist, das Thema Lernen einfach in anderen Formaten zu denken. Also, das habe ich vorhin gesagt, wenn ich einen Podcast nur konsumiere und eigentlich nicht mehr zuhöre, dann ist das für mich Fake Learning, definitiv. Aber wenn ich einen Podcast voller Spannung höre, daraus ganz viele Impulse mitnehme und er zählt aber nicht sozusagen als Lernen, dann bin ich genauso in einer anderen Facette des Fake Learnings, aber eben genauso in diesem Feld.
Also gehe ich da zu weit, wenn ich sage, Personalentwicklung ist in vielen Organisationen eher so ein Verwaltungsakt, ne? Also dieses Abhaken, ich habe doch Angebote rausgehauen, ich habe den Leuten ja gesagt, hier, das steht in deiner Zielvereinbarung, jetzt geh mal zu diesem Führungsseminar, zu diesem Excel-Kurs, was auch immer das dann irgendwie für Themen sind. Also ja, da würde ich durchaus, ne, also Personalentwicklung oder die Menschen, die das praktizieren, auch kritisieren. Vielleicht ja, verhalten sie sich aber auch klug in den Rahmenbedingungen, in denen sie da halt irgendwie arbeiten müssen. Aber ich glaube, ergänzen, dass gerade Personalentwickler oftmals relativ weit weg von den Bedürfnissen der Menschen sind, ne? So, und da würde ich wieder gar keinen so intensiven Vorwurf machen, weil das ist oftmals ja auch vielleicht gar nicht gewünscht. So, und als Organisationsentwickler bin ich dann immer geneigt zu sagen, kann ich Personalentwicklung, und das geht so in die Richtung, was du gesagt hast, glaube ich, kann ich das überhaupt ohne Organisationsentwicklung separat denken? Ne? Weil wenn ich die Menschen auffordere, naja, jetzt tu doch mal was für deine Weiterentwicklung, du weißt ja, was du nicht so gut kannst und so weiter, ja, dann mache ich vielleicht irgendwie was Spannendes, was ich glaube, was mir da irgendwie hilft, aber die Rahmenbedingungen in der Organisation lassen vielleicht gar nicht zu, dass diese veränderten Skills oder die neuen Möglichkeiten da überhaupt angewendet werden können und so weiter. Und das erzeugt dann ja doppelt Frust, ne, weil ich dann auf einmal erkenne, okay, das spannende neue Erkenntnisse, die ich habe, ne, aber dann verhindert im Grunde die Struktur, die Spielregeln der Organisation, dass diese Weiterentwicklung dann auch Gutes für die Organisation dann leisten kann. Ne? Mhm. Also ist das für dich derselbe Gedanke, den du sozusagen meintest?
Also ich würde tatsächlich diese Verwaltungsfunktion, die würde ich absolut unterschreiben. Und das ist tatsächlich einfach erlernt. Also die war faktisch tatsächlich ganz lange Zeit war sie so. Und ich bin auch völlig bei dir, dass es unfair ist, eine sehr stark gestaltende Rolle zu erwarten, weil dafür ganz häufig die Rahmenbedingungen gar nicht da sind. Also was eigentlich notwendig wäre, wie du sagst, ist so eine Art Facilitatorenrolle, die wirklich auch mitgestaltet, die Lernwelten, Lernszenarios, Lernbedürfnisse wirklich kennt und da auf denen aufbaut. Und als du gerade sagtest, Personalentwicklung geht eigentlich nicht ohne Organisationsentwicklung, das würde ich auch unterschreiben, weil im Endeffekt ist eigentlich, finde ich, also wirklich gelebte Personalentwicklung wäre für mich dann eigentlich so in der Summe gedacht, wäre für mich eine Organisationsentwicklung. Weil wenn ich wirklich Menschen helfe, sich weiterzuentwickeln, sozusagen Mindset zu verändern, Handlungsweisen wirklich zu hinterfragen, dann ist das ja eigentlich nichts anderes als in der Konsequenz durch sozusagen das die Entwicklung jedes Einzelnen auch die Organisation weiterzuentwickeln. Siehst du da Parallelen oder würdest du sagen, das geht in eine ganz andere Richtung?
Nee, hundertprozentig. Also wir erleben durchaus immer so diesen Diskurs, auch in der Wissenschaft, zwischen den Psychologen und den Soziologen. Was ist denn nun der Haupteinflussfaktor auf das Verhalten von Menschen? Ne? Ist es sozusagen die Genetik, die Prägung frühkindlich und so weiter, ne? Eher so die Facette der Psychologen? Oder ist der Einfluss im Grunde der Rahmenbedingungen und die Unterschiedlichkeit der Kontexte, in denen ich mich halt irgendwie bewege, halt ein viel größerer Faktor? Also wir für uns sagen, naja, beides hat natürlich halt irgendwie einen Einfluss, es ist völlig klar. Aber gerade so im Kontext von Arbeit glauben wir schon, dass einfach die Rahmenbedingungen, in denen die Menschen da arbeiten, oftmals vielleicht Verantwortungsübernahme verhindert oder auch die persönliche Weiterentwicklung verhindert und so weiter. Und somit würde im Grunde der Systemgedanke da einen größeren Einfluss haben. Ne? Und wenn ich sozusagen den Menschen dann den Vorwurf mache, du entwickelst dich nicht weiter oder übernimm doch mal mehr Verantwortung oder vertrau doch mal deinen Kollegen und so weiter, ne? dann muss ich eigentlich, und das kommt ja oft dann von Verantwortlichen in den Organisationen, muss ich eigentlich den Spiegel vorhalten und sagen, ja, überleg als erstes mal, was vielleicht dein Einfluss ist als Gestalter der Rahmenbedingungen, warum es vielleicht klug ist, den Kollegen nicht zu vertrauen oder sich eher passiv zu verhalten und so weiter. Ich glaube, das geht so in die Richtung, ne, wie du auch denkst, oder?
Absolut. Ich hätte da tatsächlich ergänzend den Gedanken, eigentlich hat das ganz, ganz viel mit Kultur zu tun. Also eigentlich bekomme ich Fake Learning oder sagen wir mal, vielleicht kann man sogar auch von Fake Organisationsentwicklung an der Stelle sprechen, bekomme ich nur über die Kultur eigentlich in den Griff. Und die kann ich nicht in den Griff bekommen, wenn ich, wie du sagst, Führungskräfte habe, die zum Beispiel mit dem Mindset durch die Gegend laufen, Personalentwicklung oder sagen wir mal Lernen ist eigentlich verschwendete Zeit. Eigentlich darf ich auch gar nicht zugeben, dass ich irgendwas noch nicht weiß. Ich habe da ein ganz einprägsames Erlebnis gehabt, beziehungsweise einen einprägsamen Podcast-Gast, der erzählt hat, dass sie für eine ganz, ganz hohe Führungskraft in deren Unternehmen Fake-Termine gebucht haben in den Meetingräumen unter falschem Namen, damit ja nicht rauskam, dass diese Person eine Weiterentwicklungsmaßnahme gebraucht hat. Und ich finde, das sagt einfach so, so viel. Weil wenn ich, also zum einen, wie vermessen ist das denn zu glauben, dass man selbst sozusagen fehlerlos ist und nichts mehr hat, wo man sich weiterentwickeln müsste oder dürfte. Und dann brauche ich mich auch überhaupt nicht wundern, warum das Thema Weiterentwicklung dann im Zweifelsfall bei meinen Teams keine entsprechende Rolle einnimmt. Und das wäre, finde ich, so ein Punkt. Also dieses, die Führungskraft als Vorbild und das Lernen auch als Wert zu verstehen und nicht nur als Wort, weil ich kann lange sagen, Lernen und Weiterentwicklung und vor allem so dieser ganze Themenkomplex des lebenslangen Lernens ist für uns ganz wichtig und wir wollen, dass ihr lernt. Wenn ich dann aber, wie vorhin gesagt, solche Themen habe, wie ich muss mir 5 Unterschriften einholen, dafür, dass ich eine Standardvorbildung machen darf. Und im besten Fall mache ich die aber dann auch noch nach Feierabend, weil in der Arbeitszeit ist ja blöd. Dann funktionieren da ganz viele Themen nicht zusammen. Und genauso auch, wenn ich als Mitarbeitender die Frechheit besitze, mal nach links und nach rechts zu gucken und einfach zu überlegen, wo könnte sich denn meine Rolle eigentlich hinentwickeln? Und was wäre denn spannend so an neuen Skills, an neuen Kenntnissen? Und die haben dann im Zweifelsfall vielleicht mit meinem aktuellen Job nicht so furchtbar viel zu tun. Und wenn ich mich dann schräg angucken lassen muss, weil ich mich in dem Bereich fortbilden muss, dann macht das, finde ich, auch einfach ganz, ganz viel so mit der persönlichen Lernmotivation. Und ja, in der Konsequenz ist es tatsächlich dieses Thema, wie schaffe ich tatsächlich eigentlich eine inspirierende Lernkultur, in der das Thema Weiterentwicklung und aber auch Lernfelder offen zugeben tatsächlich funktioniert. Und ich glaube nicht, dass es die richtige Lösung ist, da sozusagen eine riesige Kulturoffensive auszukippen und zu hoffen, dass ich jetzt einmal sozusagen per Knalleffekt eine tolle Lernkultur habe, sondern aus meiner Sicht funktioniert auch das wirklich nur in kleinen Schritten, indem ich beispielsweise solche Sachen mache wie Lernzeit zu ermöglichen und die auch vorlebe. Weil wenn ich jetzt sage, ihr dürft sehr gerne lernen, aber ich mache es selber nicht, dann ist sozusagen das Kind auch schon wieder in den Brunnen gefallen.
Naja, diese kollektiven Glaubenssätze, von denen du sprichst, ne, also Führungskräfte müssen sich nicht mehr weiterbilden, die müssen ja schließlich auch den Laden hier am Laufen halten, ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet, ne, dass gerade Führungskräfte sich die Zeit nicht nehmen, um an Lernveranstaltungen, in welchen Formaten auch immer, irgendwie teilzunehmen, um da für sich selber was zu tun, auch sich weiter zu vernetzen, auch da in gemischten Gruppen vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf Bedürfnisse von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen und diese ganzen Facetten, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Wie können denn Formate aussehen, ne, die vielleicht dann in Organisationen nützlich sind, um solche Glaubenssätze auch zu knacken und unter Umständen. Ne, aber das beobachte ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Also ich habe zum Teil Führungskräfteseminare, wo gar keine Führungskräfte da sind, ne, wo Mitarbeiter aus Neugier sich halt irgendwie anmelden, aber gar keine Führungskräfte sich damit mal beschäftigen, wie so ein moderner Blick auf Führung irgendwie vermittelt wird und was das auch für die eigene Organisation bedeutet. Was mir immer total wichtig ist, ist nicht nur irgendein Wissen zu vermitteln, sondern immer irgendwie einzubauen mit einem erheblichen Zeitinvest, auch diese Transferleistung. Was bedeutet das für mich als Mensch in meiner Rolle in der Organisation oder was bedeutet das für uns als Organisation als Ganzes, ne? Was machen wir da mit diesem Wissen, ne? Um halt zumindest die Wahrscheinlichkeit so ein bisschen zu erhöhen, dass halt in der Praxis was ankommt, ne? Und die Menschen dann halt eben nicht ihr Zertifikat irgendwie abheften, was sie bekommen und dann, naja, merken, ja, alles ist wie vorher und am ersten Tag haben sie vielleicht noch so die Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen oder haben irgendwas ausgedruckt und das hängen sie sich ans Whiteboard. Ne? Eine Woche später muss der Platz schon weichen, weil dann da irgendwas anderes hingeklebt werden muss und die Unterlagen kommen dann in die Schublade und das Wissen verschwindet dann wieder und das ist ja dann wirklich fake und nichts Nachhaltiges, was dann da für die Organisation an Nutzen dann auch entsteht.
Ich finde, du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich eigentlich so diese Notwendigkeit, dass man reflektionsfähig ist, dass man sich auch einfach mal damit auseinandersetzt, zum einen, wo stehe ich selber wirklich, aber auch, wie sieht denn ein Setting für mich aus, in dem ich auch wirklich, sagen wir mal, lernen kann? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die mögen diese 2-Tage-Seminare und die geben ihnen Energie, weil sie unter Menschen sind, weil ihnen eine gewisse Struktur sozusagen vermittelt wird. Es gibt wieder Menschen, die finden es wunderbar, sich in Fachbücher zu graben. Andere brauchen wirklich so dieses Projekt, an dem sie Learning by Doing betreiben können. Der nächste ist wirklich ein auditiver Lerntyp, der ganz viel anhört und daraus dann wirklich Dinge zieht. Und ich glaube, um wirklich anschlussfähig im Alltag lernen zu können, muss ich wissen, und das ist eine sehr, sehr individuelle Reflexion, wie funktioniert denn so ein Lernsetting für mich gut? Wie kann ich mich vielleicht auch in so einen Flow reinversetzen? Also was ist für mich vielleicht irgendwie so ein Mikrosignal? So ist es Lernzeit und wie beschütze ich die auch? Und dann sind wir ganz schnell bei eben nicht mehr Standard-Lernformaten in Unternehmen und wie die aussehen können.
Ja, bevor wir da hingucken, vielleicht so ein Mini-Exkurs. Mhm. Ne, jetzt hast du ja eben schon vorausgesetzt, naja, ich bin da intrinsisch motiviert, ich sehe die Notwendigkeit, lebenslanges Lernen oder ich will mich kontinuierlich mit neuen Themen beschäftigen und suche im Grunde nach den Medien, ne, die für mich da nützlich sind oder den Veranstaltungen und so weiter. Aber muss ich da nicht eigentlich einen Schritt vorher noch ansetzen, dass viele im Berufsleben diese Notwendigkeit für sich noch gar nicht so richtig erkannt haben oder das verlernt haben? Ich hatte vorhin eingangs gesagt, Uni war dann schon wieder okay, aber Schule war eher so ein Graus, weil ich da eigentlich immer nur den Prozess oder das System bedient habe, um halt irgendwie eine akzeptable Abschlussnote zu bekommen und war froh, dass Schule vorbei war und dieses lästige Auswendiglernen von irgendwelchen Dingen und dieses Reproduzieren los war und. Und ist es nicht heute? Es gibt zum Glück viele, viele positive Beispiele, also da will ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ist es nicht leider sehr, sehr oft noch so, dass junge Menschen so aus Schule, aus Ausbildung, aus Uni halt irgendwie kommen und gar nicht so aufs lebenslange Lernen vorbereitet sind? Oder wie schätzt du das ein?
Ich bin da absolut dabei, also ich würde es sowohl als auch unterschreiben, also sowohl für den Schulbereich als auch dann für den Ausbildungs- und Hochschulbereich. Weil da einfach ganz, ganz viel auf, sagen wir mal, den Standard-Lehrplan abgestimmt ist, in der Standardmethodik, die dann funktionieren muss. Und zum einen auch da entweder die funktioniert für dich oder du beißt dich dadurch, was ja ganz viel mit Anstrengung, Mühsal etc. zu tun hat. Oder aber du bist dafür nicht gemacht, was nicht heißt, dass du falsch bist, sondern dass es einfach nicht deine Art des Lernens ist. Und dann bist du im Zweifelsfall jemand, der an der Schule oder an der Hochschule scheitert, obwohl du eigentlich überhaupt nicht gescheitert bist, sondern obwohl einfach nur das Format für dich nicht gepasst hat. Und aus meiner Sicht ist tatsächlich an diesen Standard-Lehrplänen, die sind ja nicht gestern gemacht worden, sondern die sind meistens doch durchaus einige Jahre alt. Und selbst wenn man in den Hochschulbereich guckt, wo ja wirklich laufend auch neue Studiengänge entwickelt werden, wo man sagen könnte, naja, da sind wir im Zweifelsfall responsiver, als wir das im Schulbereich sind. Auch da ist es so, dass ein Studiengang inklusive des dazugehörigen Curriculars und mit den dazu passenden Prüfungsformen wird normalerweise 2 bis 2,5 Jahre vor Marktstart entwickelt. Und es nimmt tatsächlich einfach mal sehr, sehr schnell veränderliche Felder, wie sowas wie Online-Marketing oder jetzt tatsächlich gerade das ganze Thema KI. Es ist ja total bescheuert zu sagen, 2,5 Jahre vorher, das ist das fixe Curriculum, das gehört sozusagen in die einzelnen Kurse rein, das ist die Prüfungsleistung dazu. Das ist ja par excellence am Ende des Tages, wenn der Studiengang dann live geht, veraltet. Und wie soll ich denn dann demjenigen, der studieren soll, vermitteln, das ist jetzt aber wichtig? Sondern kann ich ja nur sagen, naja, ist halt so entwickelt, ist so einmal akkreditiert worden, das müssen wir es dann tatsächlich auch so machen. Aber diese, sagen wir mal, fehlende Lernmotivation hat aus meiner Sicht dann auch ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich nicht vermitteln kann, wofür ist das denn gerade gut? Weil es tatsächlich kein dafür ist es gerade gut gibt.
Ja, stimmt. Aber auch da sind wir wieder bei dem größeren Einfluss des Systems, weil ich glaube, der Mensch kann das. Wir trainieren ihm das nur systematisch ab, ne, in den Bildungssystemen und später dann halt auch leider in den Organisationen immer noch größtenteils. Ja. Ne? Ja. Ja. Du hast vorhin angedeutet, dass du zu deiner leeren Zeit an der Uni da schon nach neuen Formaten gesucht hast, um so dieses klassische Predigen von der Kanzel in Anführungsstrichen so ein bisschen zu ergänzen oder zu erweitern und so weiter. Was waren denn das an der Stelle für Formate?
Na, wir sind damals tatsächlich relativ, sagen wir mal, basic gestartet mit so einem verhältnismäßig klassischen Flipped Classroom-Modell. Was ist da der Gedankengang dahinter? Dass eigentlich die reine sozusagen Inhaltlichkeit in asynchrone Formate ausgelagert wird. Also das heißt, anstatt dass ich 5000 Mal was zum Thema, wie funktioniert der Informationsverarbeitungsprozess eines Gedächtnisses beispielsweise, vorbete, kann ich auch einmal ein richtig cooles Video dazu aufnehmen. Oder ich kann dazu vielleicht auch so eine ganz knackige Podcast-Folge produzieren und die sozusagen den Studierenden übermitteln. Der Gedankengang ist, dass ich dann rein inhaltliche Themen, die bereite ich vor und habe da natürlich auch den Charme, dass ich die als Studierender einmal anhören oder anschauen kann, wenn ich das sozusagen auf Anhieb greife. Ich kann aber auch stoppen, drüber nachdenken, kann dann sozusagen wieder auf Play drücken, kann sie mir mehrfach anhören, wenn ich das Gefühl habe, ich muss sozusagen nochmal drüber nachdenken. Und in den tatsächlichen Präsenz-Sessions geht es dann eher ums auf Beispiele anwenden, um das darüber diskutieren, um wirklich sozusagen dieses theoretische Wissen eigentlich in die Anwendung zu holen. Und wir haben das eben damals so gemacht, dass wir die Kurse, also klassischerweise ist es im Hochschulbereich so, dass man so ein Semester in 12 bis 15 Wochen unterteilt ist. Das heißt, wenn man wirklich in so der ganz ursprünglichen Denke, sind das eben dann 12 beziehungsweise 15 mal 90 Minuten, die man hat, die man irgendwie füllen kann. Und dann so eine Idee kann zum Beispiel sein, dass man sagt, naja, ich nehme die Hälfte der Zeit, die ist sozusagen Selbstlernzeit und für diese Zeit produziere ich eben diese asynchronen Mini-Einheiten. Und da ist es wichtig, dass man nicht 90 Minuten Vorlesung aufzeichnet und sagt, hier kannst du dir anhören, sondern dass man wirklich eben in diesem kleinen Lernhäppchen denkt und sagt, okay, Informationsverarbeitungsprozess ist ein 10-Minuten-Nugget beispielsweise. Und das Thema, wie kann ich zum Beispiel erklären, dass Informationen gar nicht ankommen, mit welchen Theorien, mit welchen Methoden, ist wieder ein anderes 10-Minuten-Häppchen. Und da drumherum aber dann einfach eine Struktur für den Studierenden schafft und sagt, pass mal auf, für diese Woche ist sozusagen das dein Selbstlernanteil, der kostet dich ungefähr x Zeitinvest. Lies doch noch den Artikel on top und dann diskutieren wir in unserer Präsenzsession über Y. Also da wirklich auch sozusagen klar zu legen, was ist die Struktur und warum machen wir das eigentlich in der Form. Das war tatsächlich so ein ganz, ganz initiales Format, das auch tatsächlich super gut funktioniert. Also das, ich meine damit gar nicht despektierlich, das ist ein Basic-Format, sondern damit kann man schon mal unglaublich viel bewirken. Und wenn man
darf ich da ganz kurz hin? Und theoretisch zu den audiovisuellen Angeboten kann ich über Transkripte für die Studierenden, ne, die das sich lieber durchlesen wollen, genau, oder so, das halt so liefern. Das ist ja auch kein großer technischer Akt heutzutage, ne, sowas halt irgendwie zusätzlich dann halt irgendwie anzubieten. Und wenn ich noch mal ein bisschen größer denke oder, ne, gerade eine Idee raushaue, ich habe noch nie von Studierenden gehört, die, ne, praktisch sich den Inhalt so individuell dann erschließen und dann in der eigentlichen Präsenzveranstaltung zum Beispiel, ne, also du hast gesagt, wir diskutieren dann über die Inhalte, das wird dann ja schon wieder mit größer 10 Personen schwieriger. Ne, warum nicht, wenn ich 100 Personen in einer Veranstaltung habe, dann über Open Space Formate auch die Verantwortung halt bei den Studierenden zu lassen, dazu Sessions anzubieten. Ich habe da so ein Sachverhalt noch nicht richtig verstanden, da würde ich gerne eine Session zu machen und die mir das erklären können vielleicht in meine Session kommen, oder ich habe da noch mal ein paar ergänzende Gedanken, weil ich da noch mal ein Buch extra gelesen habe, und so, dass diese Verantwortung Verantwortung halt gleich mitzuentwickeln halt, ne? Also und so, also das finde ich stark, ne? Wenn so Lernen an der Uni funktionieren würde, statt da vorne steht einer und der erzählt anderthalb Stunden irgendeinen Stoff, der dann halt ein halbes Jahr später abgeprüft wird, ne? Also das hilft mir gerade tatsächlich, weil ich durchaus auch mit Studierenden in Kontakt bin, also solche Gedanken da vielleicht auch in so eine Richtung mal zu transportieren. Vielen Dank.
Ne, total gerne. Ich würde da fast noch ergänzen, ich meine, man kann ja so ein Format tatsächlich auch weiterspinnen und kann zum Beispiel da drumherum so eine Art Working Out Loud Logiken adaptierte packen. Also im Prinzip eigentlich das, was ich gesagt habe, das, was du gesagt hast, zusammen sozusagen gedampft. Und du hast auf der einen Seite sozusagen diese Selbstlerneinheiten, zu denen verpflichtest du dich. Und dann gehst du aber sozusagen in der Woche drauf in deinen Learning Circle sozusagen und gehst mit denen in die Reflexion und gehst mit denen im Zweifelsfall auch nochmal individualisiert in unterschiedliche Vertiefungen rein. Dann hat natürlich die Lehrperson eine ganz, ganz andere Rolle, als das üblicherweise der Fall ist. Also ich bin da nicht sozusagen der Held, der von der Kanzel doziert, um mal wirklich so ein ganz plakatives Bild da zu zeichnen, sondern ich bin eigentlich eher ein Coach, der nur da reingeht, wo gerade die entsprechende Unterstützung gefragt ist. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Bild, auf das ich mich im Zweifelsfall auch erstmal einlassen muss, wenn ich es nicht gewohnt bin. Aber diese Art des Lernens wäre zum einen, bin ich völlig bei dir, sowohl in der Hochschule viel, viel zielführender, weil ich am Ende des Tages auch wirklich Handlungswissen habe und wirklich auch Handlungsfähigkeiten. Und auf der anderen Seite habe ich damit eigentlich eine Art des Lernens schon kennengelernt, die sich dann wiederum wunderbar auch in die Teams reintransportieren lässt, ins organisationale Lernen.
Ja, da wollte ich gerade hin. Wir als Organisationsentwickler nutzen genau solche Mechanismen natürlich, um so organisationales Lernen auf den Weg zu bringen. Aber die Hürde ist halt oftmals halt sehr, sehr hoch, ne? Weil da greifen dann genau wieder diese Glaubenssätze. Oh, wenn ich jetzt irgendwie meine ganze Organisation einlade, freiwillig an einer Lernveranstaltung, zum Beispiel im Open Space Format, flankiert vielleicht durch den einen oder anderen Impulsvortrag, und aus den Arbeitssessions entstehen dann Circle, Arbeitsgruppen, die ein fachliches Thema weitertreiben, die ein Lernthema vorantreiben, ne, sich gemeinsam ein neues Thema zu erschließen und. Ne, dann, oh Gott, so viel Zeit mit so vielen Menschen und oder das Menschenbild von Verantwortlichen kommt dann oftmals dann zum Tragen. Mensch, für diese hohen Grad an Eigenverantwortung, dafür habe ich doch gar nicht die richtigen Leute, ne, wo wir viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass das eher das individuelle Menschenbild ist und das fehlende Zutrauen in die Menschen. Stattdessen der Versuch, solche Rahmenbedingungen zu gestalten. Die Menschen können das. Ne, wir verhindern das halt nur systematisch, da waren wir vorhin schon. Ich muss es halt freisetzen oder die geeigneten Spielregeln dafür mal ausprobieren. Aber in der Regel danken es die Leute durch Verantwortungsübernahme, durch Kreativität, durch individuelles Lernen und so weiter. Also das, und da wäre ich natürlich dankbar, wenn in dem Bildungssystem sowas durchaus systematisch vorbereitet würde, dass wenn die Menschen mit solchen Erfahrungen halt ins Berufsleben dann kommen, das ist ja auch eine Irritation für die Organisation, wenn die Studierenden sagen oder die Absolventen, ja, Moment mal, also so lernen habe ich anders gelernt. Jetzt wäre schon meine Erwartungshaltung, dass das hier in der Organisation halt auch vergleichbar irgendwie funktioniert. Ne? So, das würde für mich super zueinander passen. Mhm. Vielleicht, wenn es für dich okay ist, gucken wir jetzt nochmal so auf so die Formate, die Anregungen, die du so entwickelt hast oder die du nutzt oder die du beobachtest halt im Schwerpunkt Organisation, die vielleicht anders funktionieren als dieses Bild, was wir am Anfang halt durch Personalentwicklung eher so als Verwaltungsakt, als Gießkannenanordnung von Fortbildung und so weiter. Was passiert da aktuell schon in den Organisationen, was wir so für die Hörer und Hörerinnen vielleicht so als Tipps und Anregungen liefern können?
Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung zu deinem Punkt von eben. Ich glaube, warum, sagen wir mal, in der Organisationsentwicklung solche Open Space etc. Formate häufig, sagen wir mal, auf Ressentiments stoßen, liegt auch daran, dass sie erstmal losgelöst vom täglichen Lernen sind. Deswegen ist mein Ansatz tatsächlich ein anderer. Ich versuche Lernen durch ganz andere Formate wirklich eigentlich in den Arbeitsalltag, in die Teams reinzuholen. Also der Ansatz wäre, da in Richtung Team-Learning zu denken und zu sagen, ich nehme sozusagen mal bewusst die Rolle der Personalentwicklung, die lasse ich mal außen vor. Also ich ist sozusagen nicht Mann und gehe eigentlich eher mit einem Mindset daran, wenn ich als Team weiß, wie ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens, dann kann ich daraus ja ableiten, was brauchen wir als Team für Fähigkeiten. Und dann ist der Gedankengang zu sagen, die Verantwortung dafür, wie wir uns diese Fähigkeiten aneignen, die geben wir als Personalentwicklungsbereich dann tatsächlich auch in die Teams. Wir befähigen sie aber mit Formatideen, sich den Rahmen drumherum zu stricken. Also das heißt, Team Learning ist an der Stelle tatsächlich etwas, was die Verantwortung für das Lernen ganz stark in die Teams reinholt. Und damit dann auch ganz weit von diesem Standard-Fortbildungskatalog weggeht. Also der Gedankengang ist dann nicht zu sagen, hier habt ihr im Prinzip den Katalog, für den Skill, den ihr euch aneignen wollt, haben wir die 3 Fortbildungen, sondern zu sagen, hey, haben wir? Ihr könnt aber zum Beispiel darum so eine Art Learning Circle Konzept stricken. Oder aber ihr könnt ganz frei da dran gehen und zum Beispiel eine Week of Learning draus machen, wo ihr euch ganz frei aus unterschiedlichen sozusagen, aus unterschiedlichen Bereichen eurem Thema widmet. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Personalentwicklung da eher in einer Facilitatorenrolle zu sehen, die Formatideen an die Hand gibt und weniger sozusagen diesen Standardkatalog hinlegt. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe in Unternehmen da schon ganz, ganz viele Ansätze. Zum einen haben fast alle größeren Unternehmen in der Zwischenzeit ein informelles Lernprogramm. Ganz bekannt ist die Telekom mit Lex, Learning from Experts. Bosch hat beispielsweise den Bosch Club. Bei der Dativ ist es Dativ Lern, beziehungsweise deren Ideenlab. Und da ist im Prinzip die Idee dahinter keine andere, als zu sagen, ich nutze eigentlich die Schwarmintelligenz. Mitarbeitende bieten für Mitarbeitende Sessions zu ganz unterschiedlichen Themen an, aber da geht es eben nicht darum, sozusagen die theoretische Geschichte des Pferdes zu erzählen, sondern zu sagen, hey, hier sind meine 10 besten Excel-Hacks beispielsweise und daraus eine kleine Session zu machen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die, also Lex ist tatsächlich von der Telekom ist die größte informelle Lernplattform in Deutschland aus Unternehmenssicht. Und da ist es beispielsweise so, dass in der Zwischenzeit auch die eigentlich formellen Lernprogramme aus der Personalentwicklung, die werden in der Zwischenzeit über Lex angeteasert, weil man merkt, dass die Leute da in die Sessions gehen. Also das heißt, das ist tatsächlich ein Format, das es in der Zwischenzeit viel gibt, einfach diese informellen Lernplattformen, um sozusagen Mitarbeitende von Mitarbeitende auf eine kleinteilige und sehr, sehr anschlussfähige Art und Weise voneinander lernen zu lassen. Dann gibt es Unternehmen, die agieren tatsächlich schon viel in dieser Learning Circle Logik. Da ist Conti, finde ich, ein tolles Beispiel, weil sie in der Zwischenzeit am Testen sind, wie kann ich sozusagen diese ja eigentlich Working Out Loud Logik nutzen, um eigentlich bestehendes Standardmaterial zu ummanteln. Also im Endeffekt hast du den Standardkurs, du schneidest ihn dir aber klein und bastelst ihn dir sozusagen in so eine Circle-Logik rein, in der dann wiederum 4, 5, 6 Personen sozusagen sich wochenweise durch den Stoff durcharbeiten und sich, und das ist das Wichtige, gemeinsam eben in dieser Zeit des Lernens auf das gemeinsame Lernziel hin auch bei Schwierigkeiten unterstützen. Das würde ich sagen, das sind so 2 wirklich ganz ganz prominente Beispiele, die einfach da schon ein gut Stück des Weges gegangen sind. Und ansonsten gibt es viele Formate, wo man einfach mal sagt, ich mache sowas wie ein Lernfestival und da biete ich eine Woche lang viele Inspirationen von externen Speakern über Mitarbeitende, über tatsächlich Führungskräfte, die einfach aufzeigen, was finde ich denn jetzt gerade spannend. Und zu diesen, sagen wir mal, Begeisterungsthemen dann Sessions anbieten. Und diese unterschiedlichen Formate haben ja am Ende des Tages bedienen die ganz unterschiedliche Facetten dann am Ende einer lebendigen Lernkultur. Während so ein Lernfestival eigentlich eher auf Inspiration abzielt und auf das Aufbrechen von eigentlich sehr negativen Konnotationen mit Lernen, nämlich, das ist doof, ich muss mich durchkämpfen, das ist irgendwie wirklich das klassische Format, hin zu, oh cool, da erzählt jemand einfach, wie er sich mit Thema genähert hat, wie er da drin Experte geworden ist, und das ist ja total spannend, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eigentlich das wirkliche Fachlernen, aber auf eine kleinteilige und ja soziale Art und Weise, wie in dem Learning Circle Beispiel von der Conti.
Ist das ein Zufall, dass die Beispiele, die du genannt hast, jetzt von sehr großen Unternehmen, erkennen die das eher als der Mittelstand, die Notwendigkeit? Oder ist da der personelle Druck vielleicht nicht so groß, ne, durch Arbeitskräfte und Fachkräftemangel? Oder ist das Zufall jetzt? Keine Ahnung.
Nee, aus meiner Sicht ist es kein Zufall, weil kleine und mittlere Unternehmen ganz häufig keine formelle Personalentwicklung haben, sondern dass so ein bisschen, sagen wir mal, verwaltend irgendwie mitgemacht wird, wenn überhaupt. Manchmal ist es auch einfach sozusagen das Management by Excel-Liste. Also im Sinne von irgendwie Person XY sollte mal wieder. Aber ganz häufig wird es einfach in den kleineren Unternehmen gar nicht wirklich in einer systematischen Art und Weise vorangetrieben. Deswegen ist es aus meiner Sicht gar nicht überraschend, dass die Beispiele tatsächlich von größeren Unternehmen kommen. Wobei ich tatsächlich auch ein kleines, aber extrem leuchtendes Beispiel habe, nämlich das Unternehmen Quality Minds. Das ist tatsächlich ein recht kleines Unternehmen. Ich müsste es lügen. Ich meine, es sind sogar unter 100 Mitarbeitende. Also es ist wirklich ein kleines Unternehmen, die originär auch mit dem Thema Lernen überhaupt nichts zu tun haben, sondern es ist eigentlich ein Software-Testing-Haus, das aber gesagt hat, uns ist es so wichtig, dass unsere Mitarbeitende lernen, weil einfach dieser sozusagen Lernmuskel der ist, den wir brauchen, dass sie auf der einen Seite gesagt haben, wir ermöglichen euch Lernzeit für egal, was ihr lernt, und wenn ihr Spanisch lernen wollt, lernt ihr Spanisch, auch wenn wir jetzt gerade keinen spanischen Kunden haben, wissen wir nicht, ob wir das nicht in 2 Jahren super gut brauchen können. Also wirklich da auf eine sehr, sehr freie Art und Weise herangehen und sagen, egal wie, aber den Lernmuskel, den wollen wir, dass ihr trainiert, und das macht ihr selbstverständlich in eurer Arbeitszeit. Und auf Basis einfach, sagen wir mal, des agilen Mindsets, das einfach dem Software-Testing ja auch zugrunde liegt, beziehungsweise da einfach hier sehr stark mit verhaftet ist, einen Lernansatz entwickelt haben, der sich agiles Lerncoaching nennt, und im Prinzip jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit offerieren, sich mit einem agilen Lerncoach in Lernprojekten, in individuellen Lernprojekten begleiten zu lassen und sich eben so helfen zu lassen, zu verstehen, wie lerne ich eigentlich gut, was sind passende Materialien, was sind passende Formate, wie kleinteilig muss ich es mir eigentlich bauen, weil im Zweifelsfall muss es ja irgendwo auch in den Kalender reinpassen, auch zu vereinbaren, was möchte ich eigentlich erreicht haben, sodass man im Endeffekt dann auch wirklich in so einer Art Review und dann auch sozusagen Adaptionsmöglichkeit für einen nächsten Sprint einsteigen kann, und am Ende des Tages auch wirklich systematisch in eine Retrospektive für die nächsten Lernprojekte einsteigen kann. Also das heißt, das wäre aus meiner Sicht ein Beispiel, das klein, aber sehr fein ist.
Ja, cool. Dann haben wir die Facette auch noch mal drin. Ja, Conny, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über das Thema Lernen und die Möglichkeiten, die sich da in Organisationen auch bieten, sprechen. Die Zeit haben wir natürlich nicht, sodass wir einige Themen nur auch anreißen konnten. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, ne, mir diese kleine Reise hier zu durchleben, deine Einsichten, deine Empfehlungen, deine Beobachtungen. Ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer war da einiges zum Nachgoogeln oder zum selber Ausprobieren dabei. Von daher, ja, danke vielmals, dass du bei uns im Podcast warst.
Ich danke dir, lieber Frank, für die Einladung. Es war mir eine riesengroße Freude.
Sehr cool. Ja, für euch Hörerinnen und Hörern wie immer der Aufruf, wenn ihr ergänzende Ideen zu dem Thema habt oder vielleicht auch eine abweichende Sicht zu dem, was Conny und ich jetzt hier sozusagen im Austausch erarbeitet haben, dann reagiert gerne auf den LinkedIn-Post oder schreibt uns auch individuell wieder. Die Kontaktdaten von Conny sind natürlich auch in den Shownotes verfügbar. Ihr findet sie natürlich auch auf LinkedIn, so wie wir ja auch da sehr aktiv sind. Von daher freuen wir uns auf den Austausch zu den Themen. Bis bald. Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.